Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft-ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Trommelwirbel, heute ist eine ganz besondere Folge. Es ist eine Jubiläumsfolge. Es ist die 100. Ausgabe von Icing the Kicker. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber wir haben uns heute all unsere Smokings mit Fliege aus den Schränken geholt und uns richtig hübsch gemacht. An dieser Stelle ein fettes Dankeschön an euch für eure Treue. Ihr, die Zuhörer und Zuhörerinnen, seid für uns die Kirsche auf der Torte. Vielen, vielen Dank, dass wir zu euren Lieblingspodcasts gehören. Das bedeutet uns eine Menge. Heute zur 100. Folge am Start sind Grille vom Kicker. Moin, Grille.
Ich grüße dich, Kutsche, ich grüße euch da draußen. Ist natürlich echt schon eine geile Reise hier gewesen, 100 Folgen, und wir hoffen natürlich auf viele 100 weitere. Und ich habe nochmal nachgeschaut, am 13. Januar 2022 ist die erste Folge rausgekommen, sind wir damals mit Wundertüte Wildcard Weekend gestartet, und dass wir das so genau hinkriegen, dass jetzt quasi kurz vor Saisonstart Folge 100 kommt, also besser kannst du es gar nicht planen, obwohl wir es gar nicht geplant haben.
Als hätten wir es geahnt. Wildcard Wundertüte. Wie ist das? Wildcard Weekend Wundertüte. 3W ist eine Alliteration, eine dreifache. Großartig. Schon damals. Michael vom Kicker ist auch dabei. Moin, Michi.
Hi, Kutsche. Ich hoffe, mein Einstecktuch meines Smokings ist euch nicht zu grell heute.
Es geht.
Es ist ein bisschen gewagt.
Ja, aber also wenn das jemand tragen kann, dann du auf jeden Fall.
Danke.
Jan vom Kicker hat sich auch hübsch gemacht. Moin, Jan.
Servus, Kutsche. Wundertüte in der Folge 1. Wundertüte nach wie vor nach 100 Folgen. Besser geht's ja wohl kaum.
Und Konsti vom Kicker rundet das Ganze ab. Moin, Konsti.
Servus. Ja, ich war nicht alle 100 Folgen mit dabei, aber freue mich natürlich genauso jetzt mit am Start sein zu können.
Liebe Grüße an dieser Stelle auch von Detti, André, Schuan, Thomas, wer auch alles hier da zum Ensemble gehört. Wir können nicht alle hier durcheinander reden, das wird dann sonst auch zu übersichtlich, deswegen sind wir 5 heute am Start, aber Detti und André, das kann ich euch schon mal spoilern, werdet ihr im Laufe dieser Folge auch hören. Das ist unser Programm zur Jubiläumsfolge heute. Gleich versorgen wir euch erstmal mit den aktuell wichtigsten News aus der NFL, eine Woche vorm Start. Dann nehmen wir uns viel Zeit heute, um eure Fragen zu beantworten, denn ihr sollt heute eine noch größere Rolle spielen als sonst. Wir nennen euch aber auch noch unsere persönlichen Highlights aus 100 Folgen Icing the Kicker. Und zum Schluss verraten wir euch noch unsere Tipps für die Super Bowl-Paarung im Februar 2025 in New Orleans. Also, viel drin heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wir steigen ein mit News. Die Preseason ist ja rum. Die Zeit des Testens ist vorbei. Jetzt zählt's. Heute in einer Woche steigt das NFL-Kickoff-Game zwischen dem Titelverteidiger, den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens. Ein echter Kracher zum Auftakt. Nächste Woche Sonntag und Montag steigen dann auch die anderen Teams ein. Dementsprechend gab es in den vergangenen Tagen und Stunden jede Menge News. Zuerst einmal aus deutscher Sicht, das war nicht ganz so erfreulich. Equanimous St. Brown hat den Sprung in den finalen Kader nicht geschafft. Dasselbe gilt für Offensive Liner Kilian Zierer. Das gilt auch für Verteidiger Julian Welschow, obwohl der für die Steelers eine echt gute Preseason hingelegt hat. Aber der hat sich leider verletzt, steht auf IR. Und ja, irgendwie die tragischste Geschichte finde ich, Jakob Johnson ist raus bei den New York Giants. Vor 11 Tagen erst wurde er verpflichtet, hat 2 Preseason-Spiele gemacht, auch gut bestritten. Er hätte einen Vertrag für 1,1 Millionen bekommen. Das ist ja relativ geregelt in der NFL. Da steht fest, wer wie viel Kohle bekommt. Die sind ihm jetzt flöten gegangen. Er ist wieder Free Agent. Krille, das ist irgendwie hart und zeigt, wie sehr die NFL dann letztlich ein Business ist, oder?
Erstens das und zeigt wahrscheinlich auch mal wieder, dass irgendwie Fullbacks, er wäre ja der Einzige im ganzen Kader gewesen, dass das irgendwie auch so eine immer mehr gestrichene Positionsgruppe ist, die also kaum mehr Teams setzen da drauf, und dem Strich ist er dann leider jetzt auch zum Opfer gefallen, obwohl er ja, wie du sagst, vor 2 Wochen erst verpflichtet worden ist, wo man sich gedacht hat, hey, ist er gut untergekommen, vielleicht können ihn die Giants da gut brauchen oder vielleicht verfolgen die einen Plan mit Fullback, aktuell leider nicht.
Ja, ich habe nochmal nachgeschaut, es waren letzte Saison, gab es von allen 32 Teams genau 12, die überhaupt mal in irgendeinem Snap in der kompletten Saison einen Fullback aufgestellt haben. Das heißt, fast für über die Hälfte der Liga kommt Jakob Johnson einfach schon mal quasi nicht in Frage. Ich glaube, die Giants haben sich jetzt auch weniger gegen ihn als Spieler entschieden, sondern einfach dagegen entschieden, einen von diesen 53 Kaderplätzen halt für einen Fullback auszugeben, mehr oder weniger, weil es halt einfach eine Position ist, die so wenig gebraucht wird. Und wo man natürlich dann auch sagen kann, was vielleicht auch wiederum ein bisschen gut für ihn ist, den nehme ich vielleicht noch auf den Practice Squad mit, weil da ist wiederum der Vorteil, man kann ihn, wenn man jetzt doch mal ein Saisonspiel hat, wo man einen Fullback braucht fürs Wochenende, schnell mal aktivieren. Und man hat natürlich auch nicht so die große Gefahr, dass ein anderes Team einem den Spieler wegschnappt vom eigenen Practice Squad, weil es einfach so wenige Teams gibt, die überhaupt einen Fullback mittragen wollen.
Drücken wir die Daumen. Vielleicht klappt es ja bei den Giants. Ich finde, die Geschichte war eigentlich wie gemalt. Die Giants ja im November beim Deutschlandspiel dabei gegen die Panthers. Und dann dachte ich, ach, guck mal, jetzt holen die Giants auch noch den Deutschen. Das ist schon eine schlaue Marketingmaschinerie, diese NFL. Wäre für Jakob bestimmt auch eine coole Erfahrung gewesen. Aber so wie Michi sagt, vielleicht schafft er es ja in den Practice Squad. Die Daumen sind gedrückt. Dann ist mal wieder eine Menge Kohle geflossen in der NFL. Es gab einen neuen Vertrag, und zwar für CeeDee Lamb, dem Receiver der Dallas Cowboys. Der verlängert um 4 Jahre für schlappe 136 Millionen Dollar. 100 Millionen sind garantiert, fast 40 Millionen. Allein der Signing-Bonus, das ist Rekord für die Position des Receivers Jan. Trotzdem ist er nur, in Anführungszeichen, die Nummer 2 geldtechnisch, was den Vertrag angeht, hinter Justin Jefferson von den Vikings. Zu Recht, oder? Weil Justin Jefferson ist dann doch nochmal eine andere Nummer. Oder wie siehst du das?
Gebe ich dir völlig recht. Jefferson muss da drüber sein. Ich hätte tatsächlich noch den ein oder anderen Wide Receiver, wo ich sage, allein von den Skills her und was der einem Team bringt, der sollte auch über CeeDee Lamb sein. Das Team hat jetzt einfach seine Skills bezahlt und seine Wichtigkeit für das Franchise, für Dallas. Er steht für das Team. Ich glaube, da konnte er nochmal ein paar Millionen mehr rausholen. Es ist insgesamt ein super Sommer für Wide Receiver gewesen. Er ist jetzt der zweitbeste Non-QB, was das Geld angeht. Und Brandon Ayuk und Ja'Marr Chase, die werden sich die Hände danach reiben, weil die sind die Nächsten, die den großen Vertrag kriegen werden. Und das ist natürlich wieder eine Messlatte, an denen die sich orientieren können.
Ich bin vor allem froh, dass diese ganze Posse um CeeDee Lamb und Cowboys-Owner Jerry Jones endlich vorbei ist, die sich ja dann teilweise sogar über Twitter angebieft haben, warum auch immer. Und Jones behauptet, er habe keine Eile, Lamb unter Vertrag zu bekommen. Und Lamb ist dann vom Camp ferngeblieben. Es hat sich alles ewig gezogen und war eigentlich meiner Meinung nach sehr, sehr unnötig, da es immer abzusehen war, dass die Cowboys Lamb am Ende bezahlen müssen. Einfach, weil sie A, unter Druck stehen, jetzt bald ihre ganzen Vertragsverlängerungen rumzubekommen. Ich meine, Dak Prescott steht auch noch an. Da ist die Frage, kriegen sie den überhaupt unter Vertrag oder lassen sie ihn ziehen oder versucht er zumindest mal in der Free Agency sein Glück und kehrt dann nach Dallas zurück. Plus Defensivmonster Micah Parsons ist ja auch demnächst bereit, seine Vertragsverlängerung zu unterzeichnen. Der steht, wenn ich mich recht erinnere, bis 2026 noch unter Vertrag, darf aber im nächsten Sommer schon seine Vertragsverlängerung unterzeichnen und wird sie auch sofort haben wollen, würde ich zumindest mal davon ausgehen. Von daher standen die Cowboys echt unter Druck, dass jetzt mal geklärt zu bekommen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass diese ganze Posse endlich rum ist.
Ja, ich glaube wirklich, die zentrale Frage ist da dann nach Dak Prescott, weil Micah Parsons, du sprichst es an, das ist genauso ein No-Brainer wie CeeDee Lamb, den müssen sie verlängern auf so einer wichtigen Position. Und dann ist halt die Frage, ob sie da noch das Geld übrig haben für Dak Prescott oder es übrig haben wollen auch. Und dann ist halt die Frage, wie es auf Quarterback weitergeht, wenn er nicht bleiben sollte, weil, wenn wir jetzt über Justin Jefferson gesprochen haben, da laufen die Vikings jetzt gerade ja so ein bisschen Gefahr, ihn halt in diesem Fenster, wo sie ihn jetzt unter Vertrag haben, in diesen teuren zweiten Vertrag gegeben haben, das so ein bisschen zu vergolden. Und das darf den Cowboys dann mit CeeDee Lamb und Micah Parsons, wenn sie beide verlängern, dann halt auf keinen Fall passieren.
Trey Lance hat doch ein exzellentes Bewerbungsschreiben abgegeben jetzt in der Preseason.
Genau. War sowohl Rushing als auch Passing Yard Leader in der Preseason, habe ich gelesen.
Ja, aber bei den Interceptions dann auch ganz weit vorne dabei. Also ich sehe es ähnlich wie ihr, sehr viel Geld für CeeDee Lamb und da muss man wirklich schauen, ob für die anderen beiden noch genug Geld übrig bleibt. Ich habe es eben angesprochen, für mich ist er nicht der zweitbeste Wide Receiver der Liga und jetzt hat er den zweithöchsten Vertrag. Würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren. Seht ihr ihn auf Platz 2? Weil ich würde zum Beispiel Tyreek Hill noch deutlich drüber sehen.
Ich würde bei dir auch mitgehen, dass Tyreek Hill zum Beispiel da natürlich deutlich drüber geht, aber aus Dallas Sicht, er ist 25 und ich habe es in meinem Artikel auch geschrieben, der hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Er ist damals als Rookie schon fast mit 1000 Yards und 5 Touchdowns eingestiegen und hat letzte Saison fast 1800 Yards aufgelegt und 12 Touchdowns dazu. Also er hat sich wirklich immer wieder verbessert und war letztes Jahr, abgesehen vom krachenden Playoff aus gegen die Packers, wirklich immer ein Riesenfaktor und für mich dann auch eben aus Dallas Sicht der erste Spieler, den du in dieser Reihe, die wir jetzt ja benannt haben, auch wirklich sichern musstest. Weil du brauchst einfach so einen, wenn du so einen Star Receiver hast, ob der jetzt Position 3, 4, 5 in der ganzen Liga ist, er ist einer der besten absolut und dann musst du den auch bezahlen.
Also für mich persönlich, das ist natürlich auch so ein bisschen Lokalkolorit dabei. Ich sehe aber auch, Amon-Ra St. Brown irgendwie vor ihm, aber klar, also das, was Griller auch sagt, er hat natürlich abgeliefert. Lass uns weiterspringen zu den Cleveland Browns. Konsti, da ist jetzt rausgekommen, dass Nick Chubb mindestens die ersten 4 Saisonspiele fehlen wird. Der hat sich ja das Knie zerfetzt, also wirklich ganz böse zu Beginn der vergangenen Saison. Er steht jetzt auf der sogenannten PUP-Liste. Ich finde es immer witzig, also PUP-List, das ist die Physically Unable to Perform-List. Das bedeutet, die ersten 4 Spiele ist er definitiv raus. Was, Konsti, bedeutet das für die Browns?
Für die Browns bedeutet das Gleiche, was es für viele Fantasy-Spieler bedeutet. Und zwar Jerome Ford wird sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Das ist der Chubb-Backup, der jetzt den Großteil der Snaps bekommen wird. Die Browns sind ja auch ein Team, das dem Laufspiel nicht abgeneigt ist, sage ich mal. Die schon gerne und gerne viel den Ball laufen. Von daher wird ein Großteil der Last jetzt auf Ford abfallen. Dass ein Wegfall von einem Spieler wie Chubb weiterhin wehtut, ist natürlich klar bei der Schwere der Verletzung, aber auch nur absolut verständlich. Und ich glaube, dass die Browns Chubb lieber jetzt die ersten 4 Spiele noch aushalten. Dann ist er wieder auf voller Höhe, als dass sie ihn jetzt in den ersten 4 Spielen reinwerfen und er sich dann wieder schwer verletzt. Da ist einfach auch die Halbwertszeit bei den Running Backs nicht lang genug, um mit deinem absoluten Star-Running Back sowas zu riskieren. Von daher glaube ich, wie gesagt, in den ersten Spielen, Jerome Ford wird wichtig und danach hoffe ich zumindest sehr, dass das Chubb auch wieder zurückkommt und auch wieder zur alter Stärke zurückfindet.
Das ist eigentlich immer noch das größte Fragezeichen daran. Das war in Week 2 letztes Jahr und da war wirklich eine unfassbar, ich empfehle es wirklich niemandem, sich das nochmal anzuschauen. Das war eine richtig krass schlimme Verletzung, wo man eigentlich erstmal gedacht hat, okay, der kann eigentlich kaum mehr zurückkommen. Also so hat es den sein Knie zerfetzt damals. Und deswegen umso schöner, dass er überhaupt wieder da ist. Und glaube ich, wie Konsti sagt, Sicherheit geht da vor. Vielleicht braucht er diese 4 Wochen dann auch und kann dann sich noch besser nochmal Muskeln aufbauen. Keine Ahnung, noch sicherer da sich aufstellen, damit er dann wirklich zu alter Form wieder zurückfinden kann.
Die Browns haben auch gesagt, es gibt überhaupt keinen konkreten Zeitplan für ihn. Das heißt, es ist noch nicht mal gesichert, dass wir ihn in Woche 5 sehen oder ob er vielleicht noch länger raus ist oder je nachdem, wie dann Ford seinen Job macht, dass er vielleicht gar nicht in dieser Saison zurückkehrt. Gar nicht zurückkehren, dann müssen wir leider auch kurz über Green Bay reden, weil da kam ja gestern auch eine Nachricht raus. Vielleicht wollt ihr zwei Packers-Anhänger was sagen, was da gestern Abend los war.
Ja, also AJ Dillon hat da nicht den Sprung in den Kader geschafft, weil er auf Season-Ending IR, Injured Reserve, gesetzt wurde. Er hat eine Nackenverletzung. Würde ich jetzt aber mal behaupten, ist jetzt im Vergleich zur Wichtigkeit von Nick Chubb nicht ganz zu vergleichen bei den Packers, weil AJ Dillon der zweite, wenn nicht sogar nur der dritte Running Back dieses Jahr gewesen wäre. Er hat letztes Jahr schon ein bisschen abgebaut, muss man sagen. Josh Jacobs ist da die Eins und Marshawn Lloyd, der Rookie, war jetzt leider relativ viel verletzt in der Preseason. Der wird jetzt wahrscheinlich die Nummer zwei sein. Also ich glaube, AJ Dillon wird den Packers nicht so sehr fehlen, wie Nick Chubb den Browns fehlen wird.
So als lustiger Faktor natürlich hat man ihn gerne mehr gesehen. Also da hat er sich natürlich jetzt irgendwie schon ein bisschen in die Herzen auch gespielt. Also ich hätte ihn gern für diese kurzen Yard-Distanzen oder so auch gern gesehen. Ich habe mich dann damals gefreut, dass er, da hieß es schon, dass er vielleicht gar nicht mehr verlängert wird. Dann haben sie ihn für ein Jahr nochmal gesichert. Jetzt eben dann diese Nackenverletzung, die letztes Jahr schon mal da war. Ja, aus persönlicher Sicht irgendwie schade, weil er ein lustiger Typ ist, aber wie Michael sagt, rein sportlich ist es viel leichter aufzufangen als jetzt bei den Browns, wenn die dann gar nicht mehr Nick Chubb zur Verfügung hätten.
Ich finde, da sollte man den Packers aber auch mal Respekt zollen. Er hatte jetzt zwei Stinger innerhalb von 9 Monaten. Nackengeschichten sind immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und wenn die Ärzte da sagen, du kannst nicht aufs Feld, das Risiko ist zu groß, dann finde ich das eine vernünftige Entscheidung zu sagen, ey, wir können es nicht machen, auch wenn wir dich vielleicht als Spielertypen gerne hätten, wir können deine Gesundheit da nicht riskieren, da muss man dem auch Respekt zollen, dass sie den Spieler dann auch ein bisschen vor sich selber schützen, weil klar hätte Dillon wieder Bock gehabt, klar im Backfield aufzulaufen.
Auf jeden Fall an dieser Stelle gute Besserung weiterhin an Nick Chubb und auch an AJ Dillon. Wir wandern ein bisschen weiter, zurück nochmal auf die Receiver-Position. Da gab's, finde ich, Jan, du hast das auch in unsere Gruppe geschickt, ein ganz schönes Bild. Es geht um Juju Smith-Schuster, der ist rausgeflogen. Bei den Patriots wurde ich vor die Tür gesetzt und ist nun wieder von den Kansas City Chiefs vom Markt geholt worden. In der Saison 2022 war das, glaube ich. Da gehörte er auch schon zum Kader der Chiefs und gehörte zu den Leistungsträgern beim ersten Super Bowl-Sieg dieser Mannschaft. Jetzt ist er zurück, Jan. Und kurioserweise ist ein Foto aufgetaucht. Da war Juju noch im Diensten der Patriots, hat da eine Pressekonferenz gehalten und unter seinem Shirt strahlte so ein T-Shirt durch, wo noch das Logo der Chiefs zu sehen war. Also er hat das selbst schon ein bisschen gejinxt, oder?
Ich habe auch extra nochmal bei YouTube nachgeschaut, weil es ja schnell mit Photoshop etc. Sowas gemacht ist. Aber ja, es war tatsächlich so, dass er unter seiner Uniform noch dieses Chiefs-Ding anhatte. Würde ich jetzt nicht überbewerten, wenn die einfach ihr perfektes Equipment haben. Ist ja beim Fußball auch so, dass da manchmal noch die Schienbeinschoner vom alten Team einfach in der Kabine auftauchen etc. Aber ja, er hat so ein bisschen sein Jahr bei den Patriots verschenkt, würde ich sagen. Da hat er zahlenmäßig gar nichts abgeliefert. Und jetzt ist er zurück bei den Chiefs. Da hatte er in der Regular Season 900 Yards, war da fest mit eingebunden, hatte gar nicht so viele Touchdowns, aber hatte dann in dem von dir angesprochenen Super Bowl gegen die Eagles einfach seine großen Momente mit einigen Catches. Und ich glaube, genau dafür ist Juju jetzt auch der richtige Mann. Er wird jetzt nicht über 1000 Yards und dein Workload Monster sein, aber wird eben wichtige Momente, wichtige Plays haben und das ist auf jeden Fall eine Waffe, die Mahomes und Co. gut gebrauchen können.
Und vor allem noch ein Spieler, der weiterhin erst 27 ist, das hat man vielleicht manchmal gar nicht so am Schirm, weil der einfach schon damals 2017 zu den Steelers als extrem junger, glaube ich 19 war er damals, reingekommen ist. Also der bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit und gerade hier Patrick Mahomes, mit dem hat er sich dann eben 22 ganz gut verstanden. Vielleicht ist das eine Verbindung, die halt einfach schnell wieder aufgelebt werden kann. Also von dem finde ich den Move von den Chiefs eigentlich ganz gut und von ihm ja auch, da hat er irgendwie hingepasst.
Ist natürlich dann auch eine gewisse Insurance, falls Rashee Rice noch gesperrt wird. Das ist ja immer noch nicht so richtig raus, ob da noch was kommt. Kann gut sein, dass die Chiefs da vielleicht mehr wissen, aber so oder so macht's Sinn, da noch so eine Veteran Insurance zu haben. Auch eine gewisse Zuverlässigkeit. Kadarius Toney haben sie ja jetzt entlassen. Von dem Mecole Hardman kann man diese Zuverlässigkeit, die hat er, glaube ich, nie mitgebracht. Von dem Xavier Worthy in seinem Rookie-Jahr kann man sie vielleicht auch noch nicht ganz erwarten. Also viel falsch macht man da, glaube ich, nicht.
Zumal Hollywood Brown ja auch noch verletzt ist zurzeit, wenn ich mich nicht täusche. Der hat eine Hüftverletzung sich im ersten Preseason-Spiel direkt abgeholt. Also ja, wir hatten es ja im letzten Jahr schon mit Receiver-Tiefe bei den Chiefs, wurde ja immer wieder angeprangert. da kennen sie sich jetzt in dem Jahr aus und wissen, dass sie was tun müssen. Wobei ich schon auch noch dazu sagen muss, als Patriots-Fan weiß ich, habe ich ja Juju bisschen mehr gesehen jetzt im letzten Jahr. Also der Alte, an den sich vielleicht der ein oder andere vielleicht auch noch aus Steelers-Tagen erinnert, ist er nicht mehr. Aber gut, bei den Patriots war auch kein Receiver wirklich gut.
Ich glaube, bei Marquise Brown muss ich dich leicht korrigieren. Die Verletzung ist ein Tick weiter höher im Körper. Der hat sich die Schulter ausgekugelt und ist deshalb fraglich, wann er zurückkehrt. Verletzung bleibt so ein bisschen das Thema, weil wir gerade über die Spieler, die die ersten 4 Wochen raus sind, gesprochen haben. Gibt es einen weiteren Wide Receiver bei den Dolphins, wo man ja gehofft hat, das neue magische Trio mit Hill, mit Waddle und OBJ, das werden wir erstmal nicht sehen, denn gestern kam ja auch die Nachricht, dass OBJ die ersten 4 Wochen ebenfalls raus ist. Da habe ich tatsächlich nicht gelesen, was genau die Verletzung ist, aber da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden auf sein Debüt.
Wahrscheinlich ist er mit dem Kicking-Netz zusammengestoßen. Sind die eigentlich immer noch verheiratet? Er hat ja ihm doch dem Kicking-Netz damals einen Heiratsantrag gemacht. Ja,
aber niemand weiß, ob das Kicking-Netz ihn noch angenommen hat.
Das Kicking-Netz nie geäußert.
Ja, aber da soll es doch bald eine Reality-Show auf Netflix geben, wo das nochmal dokumentiert wird, die zwei.
Großartig. Gut, eine News haben wir noch und auch die hat mit den Packers zu tun, Michi. Ihr habt einen neuen neuen Quarterback, nämlich Malik Willis, ein ursprünglicher Drittrunden-Pick der Tennessee Titans. 2022 haben sie den in der dritten Runde geholt, konnte sich da nie richtig durchsetzen. Jetzt habt ihr ihn euch geschnappt im Austausch für einen künftigen Siebtrunden-Pick. Was sagst du denn dazu?
Ja, also ich glaube, das Letzte, was du gesagt hast, ist das Entscheidende. Also ein Siebtrunden-Pick 2025, das ist halt im Prinzip gar nichts. Und da macht es aus Packers Sicht total Sinn, finde ich. Sie haben auch ein bisschen die Konsequenz daraus gezogen aus der Preseason, weil die beiden Backup-Quarterbacks, Sean Clifford und Michael Pratt, die waren einigermaßen schwach bis katastrophal in den Preseason-Spielen. Und Backup-Quarterback ist halt eine wichtige Position in der NFL. Malik Willis, klar, muss man sagen, hat auch bis jetzt nicht so viel gezeigt in der NFL, noch keinen Touchdown geworfen, in 3 oder 4 Starts war es, glaube ich. Ja. Obwohl er ja damals 2022 in vielen Mockdrafts sogar als First-Rounder, teilweise habe ich ihn sogar als frühen First-Rounder damals gesehen, ist dann doch sehr weit gefallen. Trotzdem glaube ich, dass es ein Upgrade ist über das, was sie hatten. Und vor allem halt der Preis, also Siebtrunden-Pick, das ist dann No-Brainer, das zu machen, finde ich. Also da muss man sich ja mal vergegenwärtigen. Also Siebtrunden-Picks schaffen sehr, sehr häufig erst gar nicht das Roster. Und wenn man da jetzt einen solchen Pick opfert für einen etwas besseren Backup-Quarterback, der dann vielleicht eine bisschen höhere Chance hat, 1-2 Spiele zu gewinnen, falls Jordan Love mal kurzfristig ausfällt, dann ist es ein guter Trade, wie ich finde. Und ja, wenn Jordan Love halt länger ausfallen sollte, dann sind wir ehrlich, dann ist die Saison für die Packers sowieso gelaufen, egal wer dann
das der Backup ist. Das ist klar. Ich fand den Versprecher von Kutsche gar nicht mal so falsch, denn er hat immerhin einen Running-Touchdown in seiner NFL-Karriere und damit mehr als geworfene Touchdowns. Ich bin da ganz bei euch, lieber vor der Saison einen ordentlichen Backup-Quarterback, als dann verletzt sich Jordan Love und du stellst dann fest inmitten der Saison, ach, die zwei dahinter, die sind ja eigentlich gar nichts, und bis dann mal was Neues da zusammen wächst, kann viel zu lange dauern. Von daher für mich auch eine smarte, vernünftige Entscheidung, zumal er bei den Titans auch nur Quarterback Nummer 3 gewesen wäre. Die haben sich für Mason Rudolph als Backup entschieden, von daher glaube ich Win-Win für beide Seiten.
Gut, dann lasst uns an dieser Stelle den News-Bereich beenden. Wir produzieren ein kleines bisschen vor. Wenn jetzt im Laufe der letzten Stunden noch der große Schocker reingekommen ist, dann seht es uns bitte nach. Das ist dann quasi nach der Aufnahme hier. Jan, du meldest dich?
Ich würde sagen, wir opfern uns für euch, weil es ist ja so eine gute Podcast-Tradition. Sobald du was aufnimmst, passiert irgendwas Spektakuläres, Wichtiges. Und deshalb würde ich sagen, wir geben jetzt den großen News die Bühne, indem wir in diesem Moment hier aufnehmen.
Mahomes Kreuzbandriss.
Ach Gott, oh Gott.
Heard it here first.
Bitte, bitte, bitte nicht. Noch eine Sache, das hatte ich eben vergessen, als ich euch unser Programm für heute präsentiert habe. Ihr könnt auch noch was gewinnen. Und wir haben auch noch ein geiles Spiel für euch. Das kommt aber alles erst gleich. Jetzt geht's erstmal um euch, nämlich um eure Fragen. Ihr kennt das wie immer, montags fragen wir erst in der Instagram-Story des Kicker und dann in der Instagram-Story der Footballerei nach eurem Input. Was wollt ihr wissen? Dieses Mal haben sich besonders viele von euch gemeldet. Vielen Dank dafür. Ist ja auch die 100. Folge und wir wollen auch überdurchschnittlich viele Fragen von euch ansprechen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben.
im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ready to elevate your everything shower? Meet Osea's new Undaria Algae Body Wash. This pH-balanced, plant-based formula gently cleanses without stripping your skin. Featuring the all-natural, citrusy fragrance of their best-selling body oil, Undaria Algae Body Wash transports you to a tropical paradise, indulging your skin and senses. It's the scent of summer year-round. Elevate your shower ritual with Osea. Get 10% off your first order with code SEAWEED at oseamalibu.com.
Ich würde sagen, Grille, gerade hingesetzt, bitte. Wir machen den Anfang mit einer Frage mit dir und Sönke-Football-73. Der fragt nämlich, wer könnte eurer Meinung nach einen tiefen Playoff-Run hinlegen? Die Jets, die Falcons oder die Packers?
Ja, ich aus mit meinem Herz natürlich glaube fest an die Packers, aber das ist ja, finde ich, wenn ich da einen Michael Klammer ins Boot holen kann, das wäre ja gar nicht die große Überraschung. Also wenn es wirklich so weitergeht wie letztes Jahr in den letzten 8 Spielen und dann das Dallas Playoff-Spiel dazu, dann wäre es wirklich jetzt mal auch objektiv gesprochen wirklich nicht so die große Überraschung. Deswegen habe ich eher die Jets immer auf dem Schirm, weil wir da auch schon jetzt so oft im Podcast drüber gesprochen haben, dass halt, wenn Rodgers, da ist halt einfach immer noch, man muss den erst einmal wieder sehen in Week 1 und wenn das wirklich gut aussieht mit der Defense dazu, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass die Jets dann das eigentlich einlösen, was wir letztes Jahr eigentlich schon vorgehabt haben, was dann leider nach ein paar Sekunden schon vernichtet war.
Ja, also es ist, glaube ich, allein deswegen ja schon, es sind die Packers da die naheliegende Antwort, weil sie ja letzte Saison am nächsten dran waren an so einem tiefen Playoff-Run. Also ich würde jetzt sagen, tiefer Playoff-Run ist dann schon Conference-Final oder so.
Ja.
Da waren sie vielleicht ein Field-Goal von Anders Carlson, der jetzt gestern auch entlassen wurde, zum Glück entfernt, die 49ers zu schlagen und dann ins Conference-Final zu kommen gegen die Lions, wo sie auch, glaube ich, nicht chancenlos gewesen wären. Also ich glaube, es ist halt vielleicht das Team, was von den drei, die Sönke jetzt genannt hat, vielleicht doch die niedrigste Baseline hat, weil es halt so jung ist und man weiß nicht, ob Jordan Love jetzt direkt so weiter performt. Die Sample Size ist relativ niedrig, aber für den tiefen Playoff-Run, nachdem ja gefragt wurde, da hat es auch einfach, finde ich, das größte Potenzial des Teams. Jordan Love hat riesiges Potenzial, größeres Potenzial als Kirk Cousins beispielsweise. Die Wide Receiver haben noch großes Potenzial. Die Defense hat jetzt einen neuen Coordinator. Auch da viele junge Spieler. Ist klar, da hat man nicht immer eine lineare Steigerung. Aber wenn sie jetzt so heiß laufen wie zum Ende der letzten Saison, dann hat man halt gesehen, dass sie so ziemlich jedes Team schlagen können. Und das sehe ich halt zum Beispiel bei den Falcons jetzt noch nicht. Die haben vielleicht da wiederum die größte Chance, von den drei Teams überhaupt in die Playoffs zu kommen, einfach weil ihre Division so schwach ist. Aber da tue ich mich schwer, jetzt einen tiefen Playoff-Run zu prognostizieren. Bei den Jets hingegen, Grille, sehe ich es genauso. Das könnte wirklich funktionieren, wenn Rodgers halt wieder auf Green Bay-Level spielt. Sie müssen aber auch erstmal in die Playoffs kommen in der Division mit den Dolphins und mit den Bills. Und also da kann es halt auch komplett nach hinten losgehen, dass es wieder so eine Katastrophensaison wird und Salih dann entlassen wird nach 5 Spielen und whatever.
Ich finde es spannend, dass du die Falcons nicht so stark siehst, weil wir haben ja beim Draft, in der Draft-Folge damals kritisiert, dass sie Panics genommen haben und ihre Defense nicht verstärkt haben. Genau das haben sie jetzt meiner Meinung nach in den letzten Wochen mit Judon und Simmons, dem Safety, haben sie das, finde ich, noch sehr, sehr stark gemacht. Und jetzt sieht die Offensive, die sowieso mit Kirk Cousins schon einen massiven Boost bekommen hat. Und auf den Skillplayer-Positions haben sie ja eh schon viele, viele spannende junge Spieler. Und jetzt halt auch noch wirklich eine tolle Defense. Also allein gemessen am Ergebnis der letzten Saison traue ich den Falcons die größte Überraschung zu. Ich denke sehr, sehr stark, dass sie ihre Division gewinnen werden, einfach weil die, wie du gesagt hast, jetzt nicht die Mega-Teams beinhaltet. Das
ist die Schwächste.
Ja, es ist die Schwächste.
Sind wir ehrlich.
Sind wir ehrlich, ja, mit den Saints, mit den Bucks und den Panthers, da sehe ich jetzt keine große Konkurrenz für das Falcons-Team. Und ich glaube, wenn Kirk Cousins soweit wie der fit ist, das ist klar natürlich irgendwo, das große Fragezeichen dahinter. Aber dann glaube ich inzwischen, jetzt vor allem mit den Moves der letzten Wochen, kannst du für die Falcons schon weit gehen. Also ich glaube, die werden einige Leute überraschen.
Also ich habe sie irgendwie noch nicht so groß am Zettel, einfach auch deshalb, weil sie in den letzten Jahren schon immer, da waren sie zwar nie so der Kandidat, okay, für einen tiefen Playoff-Run, aber man hat sie trotzdem immer besser eingeschätzt und man hat dann immer gesagt, ja, jetzt ist die Breakout-Season von Kyle Pitts und jetzt hat letztes Jahr wird alles mit Bijan Robinson niedergerannt und dann haben sie irgendwie selbst vergessen, ach so, den haben wir ja auch im Kader, ach so, Kyle Pitts haben wir ja auch noch im Kader. Also das müssen sie mir erstmal ein paar Wochen zeigen, dass das wirklich funktioniert mit Kirk Cousins oder dass die Falcons nicht wie in den letzten Jahren dann irgendwie wieder Sachen machen, wo man sich einen Kopf langt und denkt sich, hä, was machen die eigentlich? Die haben großes Potenzial und kriegen es überhaupt nicht auf die Kette.
Gut, jetzt haben sie aber auch endlich mal einen Quarterback. Ich meine, Desmond Ridder, der letztes Jahr gestartet hat bei den Falcons, wurde jetzt bei den Cardinals entlassen. Das ist dann auch eine Bürde, die ist nicht so einfach zu überwinden.
Lass uns mal, weil das passt thematisch ganz gut, noch eine weitere Frage von euch hinzunehmen, die so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Die kommt von mel.c.3. Jan, wer glaubt ihr, fragt sie, wird die Überraschungsmannschaft der Saison? Vielleicht kannst du da jetzt die Jets, Falcons und Packers ausklammern, aber vielleicht hast du ja auch eine Überraschungsmannschaft im Kopf, die einen ähnlich weiten Playoff-Run hinlegt.
Was glaubt ihr denn, wenn ich ausgewählt habe?
Stimmt, die Seahawks.
Meine Oma hat immer gesagt, nie eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten.
Ich wollte den Spannungsbogen noch ein bisschen aufbauen, so. Aber Michael hat es tatsächlich erraten. Guten Gewissens. Guten
aber du Gewissens, hast ja noch nicht gesagt, ob es die positive oder negative Überraschung ist.
So sieht es nämlich aus. Ich habe tatsächlich Seattle mir aufgeschrieben, weil wir sind wieder bei Folge 1, es ist eine Wundertüte. Wenn man sich das angehört hat, was Mike McDonald vorhat mit dieser Defense, wenn man sich die Playmaker in der Offensive anschaut, die ja ohne Frage vorhanden sind mit dem Wide Receiver Trio, mit Kenneth Walker als Running Back, wenn Geno Smith wieder wie vorletzte Saison spielt, dann können die Seahawks mit einer ordentlichen Defense eine gute Saison spielen, ein gefährliches Team werden, was einige Siege einholt, wenn die beiden Lions so eine Katastrophe sind wie in den letzten Jahren und dieser Plan einfach nicht aufgeht, dann kann das auch eine Katastrophe werden. Michael hatte Easy ja sogar in der Division mal ganz unten hinter den Cardinals. Das kann genauso eintreten. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist eine absolute Wundertüte. Da kann es in alle Richtungen gehen. Ich habe mal ein bisschen durchgerechnet. Es kann bei 11-6 enden, wenn es super gut läuft. Es kann aber auch bei 6-11 enden, wenn es halt komplett scheiße läuft. Das ist für mich eine Wundertüte und es kann Überraschung in alle Seiten gehen. Ich habe mir aber noch, um nicht nur Fanbrille aufzuhaben, ein zweites Team aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich die LA Rams auch ziemlich weit oben auf dem Zettel. Die haben letztes Jahr, was eigentlich ein Übergangsjahr war, eine gute Saison gespielt. Wenn Cooper Kupp wieder richtig fit ist mit Puka Nacua, dann kann das, glaube ich, eine geile Offensive werden. Den Verlust von Aaron Donald haben sie ziemlich gut aufgefangen in der Defense. Schon letztes Jahr, jetzt nochmal im Draft nachgelegt. Ich glaube, dass Sean McVay da wieder richtig im Angriffsmodus sein wird und leider aus Division-Sicht die Rams eine gute bis sehr gute Rolle spielen.
Dann bleibe ich doch gleich mal auch noch in der Division, weil ich habe noch ein anderes Team als Überraschung auch in der NFC West, das weder die Seahawks ist noch die Rams, sondern ich habe mir auch zwei aufgeschrieben. Einerseits die Chicago Bears, die haben jetzt aber schon relativ viel Hype abbekommen, finde ich. Deswegen wäre es jetzt für mich gar nicht mehr so die große Überraschung. Das andere Team sind für mich die Arizona Cardinals tatsächlich. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen vergessen, was Kyler Murray für ein Quarterback sein kann, wenn er bei 100% ist. Und jetzt hat er mal wieder eine komplette Vorbereitung gehabt. Das hat er, glaube ich, seit 2, 3 Jahren nicht mehr so richtig gehabt. Und er hat jetzt auch mal wieder einen richtigen Nummer 1 Receiver, wie er es früher mit DeAndre Hopkins hatte. Jetzt hat er Marvin Harrison Jr. Wenn der natürlich vorausgesetzt das hält, was er verspricht. Consti, wir waren ja beide sehr große Fans von ihm im College. Trey McBride ist ein aufstrebender Spieler auf Tight End. Michael Wilson könnte in seinem zweiten Jahr dann, wenn er jetzt die klare Nummer 2 ist, nochmal einen Schritt nach vorne machen. Also ich glaube, ich habe so ein Gefühl, das könnte eine Offense werden, die halt richtig, richtig viel Spaß macht. Und damit glaube ich zumindest so weit überraschen könnte, dass sie jetzt vielleicht nicht in die Playoffs kommen, aber dass sie zumindest um die Playoffs mitspielen können. Ob sie es am Ende schaffen, weiß ich nicht. Die Defense, da gibt's schon noch Fragezeichen. Aber irgendwie freue ich mich auf die Cardinals und du hast es schon gesagt, ich habe sie deswegen auch vor die Seahawks getippt in der Division, weil ich die Seahawks auch nicht so richtig greifen kann und den zum Beispiel, du hast es schon gesagt, ist eine Wundertüte, den könnte ich auch zutrauen, dass sie die negative Überraschung der Saison werden.
Kutsche, ich gehe da gleich mal rein, ich nehme nämlich deine Division und ich habe da nämlich, habe es in den letzten Folgen auch schon ein paar Mal angedeutet, ich habe irgendwie die Titans einfach auf dem Zettel, dass die in die Playoffs irgendwie einziehen können. Ich kann es nicht lassen, ich krieg's nicht aus dem Kopf raus, wenn das eben funktioniert, Tony Pollard als Running Back wieder dahin kommt in die Nähe, was er für die Cowboys schon abgerissen hat, Calvin Ridley, Tyler Boyd, Jalen Burks dann vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen mehr abspult als sonst. Und dann die Defense, die ist hart schon immer gewesen und der Vrabel, die haben sie dann in der Secondary auch wirklich aufgehübscht mit Jamal Adams und von den Chiefs ja
den geholten. Aber das ist doch nicht mehr 2019.
Ja, nee, aber trotzdem, ich habe
mitbekommen, dass Derrick Henry nicht mehr da ist, oder?
Ja, eben, aber das ist vielleicht genau die Befreiung, die sie gebraucht haben, einfach dann nimmer zu wissen, okay, wenn gar nichts mehr geht, geben wir einfach Derrick Henry den Ball, sondern nee, wir stellen uns einfach breiter auf und wenn das eben funktioniert, dann kann ich sie wirklich als Nummer 2 in der AFC South einlaufen sehen und vielleicht reicht es knapp für die Playoffs, für mehr auf gar keinen Fall. Aber hinter den Texans, denke ich, und vor den Jaguars dann leider, Kutsche, habe ich sie irgendwie einfach so im Gefühl. Ihr könnt mir gerne in Week 8 schon alles um die Ohren hauen, wenn sie dann mit, keine Ahnung, 2-6 dastehen. Aber irgendwie jetzt gerade bin ich noch dabei.
Was ihr als Hörer natürlich nicht sehen könnt, Sarah steht übrigens hinter Grille und hat ihn gerade gezwungen, diesen Text vorzulesen.
Als wie war das? Fan. Was hat Will Levis, der Quarterback der Titans, jetzt nicht tatsächlich irgend so ein Mayo-Parfum oder so?
Genau, schon bestellt.
Wahnsinn. Nee, also da gehe ich nicht mit bei den Titans, aber ihr könnt euch schon denken, warum. Wir springen lieber mal eine Frage weiter, Konsti. Jetzt geht's um die Broncos. Die scheinen euch zu beschäftigen. Da haben wir nämlich zwei Fragen bekommen. Einmal von Manuel_Roschitz. Kann Sean Payton die Broncos mit Bo Nix wieder in die Playoffs bringen, fragt er. Und IBRKVN über Instagram fragt, können die Broncos nach der Preseason doch mehr überzeugen als gedacht? Die war ja ganz anständig, Konsti, vor allem Bo Nix sah anständig aus. Was denkst du über die Broncos in 2024?
Ich weiß nicht, Jan, da haben wir uns doch, glaube ich, in der Preview-Folge schon ein bisschen länger drüber unterhalten, wie gut die Broncos dann tatsächlich werden können. Playoffs wären mir jetzt doch ein deutliches Stück zu hoch, das muss ich schon sagen. Aber ja, ich war überrascht und bin da auch durchaus gewillt, meine Worte von vor dem Draft ein bisschen zu fressen. Bo Nix hat mich überrascht, wie gut er aussieht. Das ist das, was Daddy damals schon immer angesprochen hat. Er passt einfach sehr gut in dieses Sean Payton-System rein. Es ist jetzt nicht von ihm verlangt, dass er irgendwelche Wunderdinge sofort abreißt. Aber er ist konstant, er ist präzise und er bringt den Ball relativ schnell raus. Das sind alles Qualitäten, die ich zumindest nur teilweise vor dem Draft gesehen habe, die er jetzt aber in der Preseason schon sehr, sehr gut angewandt hat. Von daher, ich glaube nicht, dass die Broncos so schlecht werden, wie man es teilweise liest. Also ich habe auch jetzt schon Vorhersagen gelesen für die Saison, die Broncos irgendwie bei 3 Siegen nur hatten oder so. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es in der Preview damals schon gesagt. Ich denke, 6 Wins, 7 Wins, so um den Dreh rum, traue ich den Broncos schon zu. Für sehr viel mehr, ja, da ist der Rest des Rosters einfach meiner Meinung nach zu schlecht. Aber dass es spannend sein wird, was da sich auch in den kommenden Jahren entwickeln kann, das glaube ich schon. Und dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, auch den Russell Wilson-Contract zu schlucken und einfach da einen Neustart zu machen, glaube ich, davon kann man ausgehen, finde ich zumindest.
Ja, man kann ja nicht, ich glaube, Daddy sagt's immer, er hat immer das Problem, dass er bei allen Teams zu positiv ist. Ich gehe jetzt einfach mal, ich bin bei den Broncos überhaupt nicht positiv. Ich glaube auch, dass Bo Nix sehr gut passt in die Sean Payton Offense. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einigermaßen funktioniert. Ich würde aber auch davor warnen, ihn jetzt nach der Preseason irgendwie höher zu hängen, als es vorher war. Ich erinnere mich an 2021 war es, glaube ich, da hat Zach Wilson eine super Preseason gespielt. Wir wissen alle, wie das geendet hat. Alle waren total hyped und danach war absolut katastrophal dann in der NFL. Ist halt dann immer was anderes, wenn man dann gegen die besten Pass-Rusher und Cornerbacks der Liga spielt, als gegen die Backups und Practice-Squad-Spieler. Also Bo Nix ist, glaube ich, schon der richtige Spieler für so eine Sean-Payton-Offense. Deswegen bin ich auch bei der Offense ein bisschen optimistischer. Aber bei der Defense, da fehlt mir irgendwie jegliches ja, jegliche Fantasie, dass es so viel besser wird als letztes Jahr, weil bis auf Patrick Surtain, der natürlich einer der besten Cornerbacks der Liga ist, aber auf allen anderen Positionen ist da so ein brutales Talentdefizit, meiner Meinung nach. Ich sehe nicht, wie das auch nur eine durchschnittliche Defense werden kann. Und ja, in der Offense, die Top-Anspielstationen sind dann Cortland Sutton, Josh Reynolds und ja, einen Tim Patrick nach zwei Kreuzbandrissen. Das ist dann, da weiß ich nicht, wie viel ich Bo Nix dann zutrauen soll, auch wenn ich glaube, dass die Connection mit Sean Payton schon funktionieren kann. Also ich sage jetzt auch nicht, dass die Broncos nur drei Spiele gewinnen, aber sie sind, sagen wir es mal so, eher für mich ein Kandidat auf einen Top-5-Pick als auf die Playoffs.
Tim Patrick haben sie sogar gecuttet, der soll auch zu den Detroit Lions sein. Hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil er jetzt eine gesunde Preseason gespielt hat, glaube ich, auch einen Touchdown gefangen hat, dass man den jetzt so fallen lässt. Da muss das Vertrauen in die anderen Receiver schon sehr groß sein. Ich glaube, bei den ganzen Fragen, die uns erreicht haben, würde ich mal als große Überschrift sehen, Preseason hat einfach null Aussagekraft oder sehr wenig Aussagekraft. Wenn man sich die Spiele anschaut, sie haben 34-30 gewonnen, sie haben 27-2 gegen die Packers gewonnen, sie haben 38-12 über die Cardinals gesiegt. Was sagt das für Week 1 aus? Wenig bis gar nichts. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Es gibt, ihr habt schon angesprochen, in jeder Preseason so Spieler, die dann plötzlich da herausstechen und man denkt, was für ein krasser Spieler, der wird der nächste Coming Superstar und dann hörst und siehst du in der Regular Season einfach kaum was von dem. Also da würde ich auch gerne nach den ersten drei Regular Season spielen, zumal die Broncos in Week 1 in Seattle antreten, nochmal darüber reden, wie weit Bo Nix wirklich ist. Ich habe die Zahlen leider nicht mehr im Kopf, aber die Bilanz von Rookie Quarterbacks in Seattle im ersten Jahr, die ist verheerend.
Ich würde auch noch mal da gern die Detroit Lions Saison 2008 reinwerfen. Alle 4 Preseason-Spiele gewonnen, alle 16 Regular-Season-Spiele verloren.
Die Jaguars, glaube ich, sind seit jetzt mittlerweile 3 Jahren in der Preseason ungeschlagen. So viel zu dem Thema.
Vielleicht, Michael, sehen wir ja auch am Ende, weil du hast ihn ja angesprochen, Zach Wilson, das wollen wir nicht verheimlichen, der ist ja bei den Broncos, also vielleicht sehen wir ja den in der Saison dann auch mal. Und wenn es nach Preseason gehen würde, müsste er ja spielen, der hat ja so eine tiefe Granate geworfen, die perfekt ankam, also da wissen wir ja alle, wenn dann Zach Wilson auf einmal wieder auftauchen sollte, dann ist es
spätestens. Der Preseason-Goat.
Ja, und dann in der Season, wenn er gebraucht wird, dann gut Nacht Broncos.
Gut, Zach Wilson ist aber, soweit ich weiß, auch nur Quarterback Nummer 3, die haben ja auch noch Jared Stidham. Die alte Patriots-Legende. Also wenn Bo Nix nicht funktioniert, dann wird's düster.
Dann wird's nix. Danke, dass ihr noch kurzes Feedback dagelassen habt. Grille, wir marschieren weiter zu den Bears. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, auch für viele auf jeden Fall auf dem Papier das Potenzial, richtig positiv zu überraschen. Auch da gab es 2 Fragen. Einmal von Andy Webb 87. Wo seht ihr die Bears diese Saison? Werden sie das Überraschungsteam der Saison? Und Tristan-Seid fragt, wie weit werden die neuen Bears kommen? Bitte, Grille.
Ja, mit mir, also wir haben jetzt bei uns beim Kicker ja auch diese Vorschau-Rubrik gestartet mit AFC North und NFC North und das sind für mich auch wirklich 2 extrem, extrem starke Divisions und da können der NFC North natürlich einfach auch die Bears mit rein, weil die kommen eben von keiner Katastrophensaison, gerade die Phase, die Endphase der letzten Saison war die Defense einfach unfassbar stark mit Montez Sweat. Er hat kaum Punkte zugelassen, waren echt schwer zu schlagen, auch für die Packers damals, die ja wirklich am Rollen waren. Das war dann noch ein gutes Spiel von Jordan Love damals, als wir da gewonnen haben, weil es einfach eng war, weil sie einfach wenig zulassen. Und ich finde, das nehmen sie garantiert mit in die neue Saison. Und jetzt kommen sie halt auf der Offense-Seite eben mit Caleb Williams und dann um ihn herum wirklich, also solche Umstände musst du als Rookie-Quarterback erstmal haben, dass du neben Leuten wie DJ Moore dann noch hier Keenan Allen bekommen hast, Rome Odunze als Rookie-Receiver-Granate, der vielleicht abgehen wird, Cole Kmet als Tight End noch, also ich finde die wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, allgemein als Trainerteam auch und das sind wirklich vielleicht jetzt wirklich mal Bears, die in der ganzen Division für Detroit vor allem und für Green Bay dann auch gefährlich sein können. Die Vikings sehe ich dann da klar dahinter, aber die Bears könnten da wirklich sehr kräftig mitmischen, meiner Meinung nach.
Ja, fällt mir innerlich ja auch fast schon schwer, Grille, die ja, glaube ich, auch. Aber
total.
Aber ich sehe halt die Bears auch auf einem richtig guten Weg, muss ich leider sagen. Ja. Und sie haben halt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die waren so mein zweites Team neben den Cardinals, was ich wirklich sehen könnte, dass die sehr positiv überraschen, weil das Potenzial dafür haben sie auf jeden Fall. Wir haben letztes Jahr gesehen, was die Texans geschafft haben mit einem Rookie-Quarterback und einer guten Offense um ihn herum. Das sehe ich zumindest in der Offense auch möglich bei den Bears. Ich bin nicht ganz so optimistisch bei der Bears-Defense jetzt auch im Vergleich zu den Texans letztes Jahr. Da fehlt, glaube ich, noch ein zweiter Pass-Rusher neben Montez Sweat. Und auch ansonsten fehlen da so die High-End-Spieler. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn Caleb Williams da direkt einschlägt, dass das bis in die Playoffs gehen kann bei den Bears. Also das Potenzial ist auf jeden Fall riesig.
Kurze Ergänzung, aber aus Houston haben sie ja Jonathan Greenard geholt. Also das ist schon nochmal eine Montez Sweat-Ergänzung, die dann eben die Defense, die schon ordentlich war, finde ich, nochmal auf ein anderes oder nochmal auf ein noch besseres Level heben kann. Also um es kurz zu machen, einfach die Bears sind wirklich, wie du sagst, Michael.
Aber Grille Jonathan Greenard ist doch zu den Vikings gegangen.
Ja, sorry.
Der ist doch getauscht mit Daniel Hunter.
Ja, stimmt. Verguckt.
Ich glaube noch zu Caleb Williams, oder ich hoffe es für die Bears. Die hatten ja, haben wir jetzt, glaube ich, auch schon mehrfach im Podcast angesprochen, in ihrer Geschichte noch nie einen 4000-Yard-Passer. Und wenn ich die Zahlen gerade noch richtig im Kopf habe, gab es bislang 5 Rookies, Stroud war der letzte, die über 4000 Yards in ihrer Rookie-Saison geworfen haben. Jetzt von dem, ihr habt es vorhin schon gesagt, Preseason nicht überhypen, aber von dem, was man so weiß und auch was ja schon vorm Draft immer über Caleb Williams gesagt wurde, denke ich, könnte es vor allem mit den Waffen auch einfach sein, dass diese Strecke bei den Bears jetzt endlich mal gebrochen wird und dann auch die Bears mit einem guten Quarterback langfristig für die Zukunft wirklich sehr, sehr geil aufgebaut sind.
Frage hier an die Experten, wer hält denn den Passing-Yard-Rekord pro Saison bei den Bears?
Das ist Jay Cutler.
Jawohl, die Legende, Cutler.
Ja, der hat ganz besonders gerne zu Packers geworfen. Ich glaube, Clay Matthews war sein Lieblingsreceiver.
Jay, mein ganzes Leben ist ein Meme, Cutler. Großartig. Eine Frage, Jan, du wolltest noch was sagen?
Ja, jetzt habe ich natürlich noch eine Abschlussfrage an die zwei Packers-Fans. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß seht ihr denn die Gefahr, dass die Bears die Division vor den Packers abschließen?
Also die ist da, die ist mehr da als, keine Ahnung, seit ich Packers-Fan bin. Also wirklich, das war immer so, dass da große Schlagzeilen kamen und es dann nie eingehalten wurde. Und deswegen wurde es irgendwie wirklich so ein wandelndes Meme, dieses Team. Aber jetzt ist die Gefahr, sagen wir mal, schon bei 5, würde ich jetzt mal sagen.
Ich würde sagen 3 bis 4, weil ich bei den Packers einfach auch sehr optimistisch bin dieses Jahr, aber klar, also lass Jordan Love sich verletzen, lass sich Rashawn Gary verletzen, dann bist du ganz schnell dabei, dass die Bears über ihnen stehen. Ich glaube, dass die Bears noch 1-2 Jahre brauchen, bis sie wirklich weit kommen können, aber die Gefahr steigt auf jeden Fall.
Also ich habe bei der Vorbereitung auf die Sendung tatsächlich kurz überlegt, ob ich die These in den Raum werfe, dass die Bears vor den Packers landen, aber wie ihr gesagt habt, diese Schlagzeilen gibt's immer und dann enttäuschen sie doch irgendwie wieder, die Voraussetzungen sind dieses Jahr so gut wie nie, aber vor den Packers sehe ich sie tatsächlich.
Das wäre ja auch nur die Retourkutsche gewesen, weil ich die Cardinals vor die Seahawks gesetzt habe.
Kein böses Blut, längst vergessen.
Wenn hier schon lauter Fragen in den Raum geworfen werden, dann will ich auch noch kurz, wie sehr macht euch das in Bezug auf Keenan Allen Angst, dass er ja angeblich ein bisschen zu breit war zum Start der Offseason. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, aber zumindest in den ersten Preseason-Spielen, die er gemacht hat, sah er schon etwas voluminöser aus. Macht euch das Angst oder glaubt ihr, der kommt wieder auf sein altes Level?
Ja, also die Bilder habe ich auch gesehen, die sahen wirklich, wirklich ein bisschen komisch aus, auch weil Keenan Allen ja sonst eigentlich so ein schlaksiger Receiver-Typ eher immer war. Vielleicht wird er auch einfach jetzt anders gebraucht, dass er eher so der Big Slot Guy ist in Zukunft. Ich meine, der Allerschnellste war er ja jetzt noch nie. Damit hat er nicht gewonnen, sondern durch sein Route Running meistens. Ich glaube, er wird jetzt auch nicht jünger, aber ich glaube, dass er halt vielleicht jetzt eher in die Nummer 3 Rolle dann langsam rutscht. Aber ich glaube, dass er trotzdem noch sehr wertvoll sein kann. Und ich würde es zumindest mal nicht überbewerten. Das sind immer so diese Preseason, saure Gurkenzeit, Storylines. Das kann sich auch schnell wieder ändern bei Profisportlern. Aber ich glaube, Keenan Allen ist auch jetzt nicht unbedingt der die Bears Offense absolut tragen wird. Das sollte man vielleicht auch an dem Punkt seiner Karriere nicht mehr unbedingt von ihm erwarten.
Nee, aber er kann, denke ich, wirklich was geben und auch mit seiner Erfahrung einfach. Und wie du sagst oder wie Jan auch schon gesagt hat, Preseason, das wissen wir auch noch aus Fußballzeiten, wenn Max Kruse in der Vorbereitung irgendwo aufgetaucht ist. Dann gab es auch immer Bilder, eure Nutella-Freund und was es nicht alles für Schlagzeilen gab. Und dann hat er ja meistens danach, gerade für Werder dann nochmal vor ein paar Jahren, dann wirklich wieder abgeliefert.
Der deutsche Keenan Allen.
Also liebe Grüße an dieser Stelle auch an Ben Roethlisberger, der ja auch gesagt hat, naja, wir haben immer so viele Geburtstage in der Zeit, da gibt's so viele Kuchen. Und Kevin Panewitz möchte ich auch gern grüßen an dieser Stelle, wenn es darum geht, ein bisschen übergewichtig zurückzukommen. Raphael van der Vaart war übrigens auch immer so ein Kandidat beim HSV. Konsti, eine Frage haben wir noch, auch wieder von Tristan_Seid. Der hat mehrere Fragen gestellt, bekommt hiermit das Fleißebienchen von uns für diese Woche. Und zwar geht's um die Saints. Warum sind die Backups der Saints besser als die Starter, fragt der Konsti. Die Saints haben ja auch in der Preseason überrascht. Vor allem, ich bin schon auf dem Hype-Train übrigens, Spencer Rattler, der Rookie-Quarterback. Wie beurteilst du das bis dato Auftreten der Saints, Konsti?
Ich habe schon mal gesagt, ich bin kein wahnsinnig riesiger Saints-Freund, einfach weil die Saints für mich das Durchschnittsteam aller Durchschnittsteams sind und das meiner Meinung nach auch noch eine ganze Weile bleiben werden, allein mit ihren ganzen Cap-Sorgen, die sie irgendwie jedes Jahr haben und das jedes Jahr nochmal ein Jahr weiter in die Zukunft kicken. Spencer Rattler ist eine ganz, ganz spannende Personalie, die für die Saints hat, also der Pick hat für mich Sinn gemacht. Ich meine, Derek Carr, wissen wir alle, der hat sein Ceiling und mehr wird aus dem jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Spencer Rattler war vor seiner College-Zeit unfassbar gehypt. Dann gab es so eine Serie, so eine Quarterback-Serie für so Highschool-Quarterbacks, in der dann einige Character-Concerns rausgekommen sind. Die kann man hochhängen oder auch nicht, je nachdem. Meiner Meinung nach war er damals ein 17-, 18-jähriger Junge, der halt einfach sich nicht immer perfekt präsentiert hat. Am College auch nicht immer ganz toll gespielt hat, aber er hat das Potenzial, er hat die Tools mit dem richtigen Coaching und das, glaube ich, kann er bei den Saints schon bekommen. Kann er sich langfristig vielleicht doch zu einem auch NFL-Starting-Quarterback entwickeln? Dafür wird er aber Zeit brauchen. Also da würde ich noch nicht so viel, zumindest in der ersten Saison, erwarten. Wenn der jetzt aber sich von Carr, der ja doch einiges an Erfahrung mitbringt, einiges abschauen kann, mal schauen. Ansonsten, wie gesagt, die Saints sind für mich das Durchschnittsteam aller Durchschnittsteams.
Ja, und da um daran anzuknüpfen, warum sind sie das Durchschnittsteam aller Durchschnittsteams? Meiner Meinung nach, weil sie es wollen. Also das ist ja, wie die Teambuilding angehen. Also die haben sich ja seit dem Karriereende von Drew Brees einfach verweigert, einen Rebuild einzuläuten oder mal einen Umbruch einzuläuten und sind halt lieber dauerhaft Mittelmaß. Sie sind lieber dauerhaft Mittelmaß, als dass sie mal eine oder zwei Saisons schlecht sind und dann wieder gut zu sein. Aber also ich glaube, niemand von uns wird auch nur annähernd die Saints in den Super Bowl oder für einen tiefen Playoff-Run sehen. Und auch das wird auch in den nächsten ein, zwei Jahren vermutlich nicht passieren. Ich glaube, sie werden wieder ein paar Spiele gewinnen, sie werden wieder ein paar Spiele verlieren. Ich halte Derek Carr weiterhin für keinen schlechten Quarterback. Ich bin großer Fan von Chris Olave. Aber irgendwie schaust du halt auch auf dieses Roster und siehst dann halt Leute wie Cam Jordan, Alvin Kamara oder ja, auch Marshon Lattimore.
Und Jamal Williams.
Jamal Williams, die haben sicher vor ein paar Jahren zu den Besten auf ihrer Position gezählt. Grille, da bin ich dann wieder bei 2019, wie bei den Titans. Wenn 2019 war, ist natürlich ein super Team mit den Jungs, aber die haben jetzt halt langsam auch ihren Zenit überschritten. Die sind in einem Alter, wo sie nicht mehr besser werden. Natürlich sind es alles gute Spieler, aber es sind keine Spieler mehr, die so ein Team tragen, wie sie es mal getan haben. Und ich komme nicht von dem Gedanken weg, dass die Saints ganz, ganz dringend mal einen Umbruch bräuchten. Und vielleicht ist es ja mit Spencer Rattler dann mal soweit, wenn der mal zumindest reingeschmissen wird dieses Jahr.
Gut, das war's von euch. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Input auch diese Woche. Wie gesagt, immer montags. Ab nächster Woche senden wir auch wieder wöchentlich zum NFL-Start. Und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für eure Treue und für euer Mitmachen in den letzten 100 Folgen, in den letzten über 2,5 Jahren. Tippspiel ist das nächste, was ich euch und das ans Herz legen möchte. So rum ist besser. Und zwar haben wir ein eigenes NFL-Tippspiel aufgemacht auf der Kicker-Seite. Ihr findet den Link unter anderem in den Shownotes und auch auf Social Media werden wir den Link nochmal verbreiten. Dort werden alle aus der Icing the Kicker-Crew jeweils ihre Tipps abgeben, wöchentlich, und ihr könnt mitmachen. Also kommt gerne in unsere Tippspielrunde und tretet gegen uns an. Die Erstplatzierten bekommen am Saisonende schöne Preise vom Kicker und der Footballerei. Ihr müsst dort auch nicht das genaue Ergebnis tippen. Sieg oder Niederlage reicht, Jan. Richtig soweit?
Absolut richtig erklärt.
Sehr gut. Also, macht da gerne mit.
Unentschieden kann man auch tippen, glaube ich.
Unentschieden kann man auch tippen?
Ich weiß es nicht.
Werden wir rausfinden. Also, gibt's auf der Kicker-Plattform ein schönes NFL-Tippspiel. Starten wir quasi ab Woche 1. Macht alle mit. Und wer dann am Ende zu den Erstplatzierten gehört, kann auch gute Preise gewinnen. Und Preise, das ist das zweite Stichwort. Wir haben anlässlich der 100. Folge ein schönes Gewinnspiel für euch. Wir verlosen nämlich unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen insgesamt 10 Kicker NFL-Kalender. Und ich habe gehört, Grille, dass du da federführend warst bei der Auswahl der Motive. Ist das richtig?
Ja, es ging vor vielleicht gut einem halben Jahr circa los, als dann die Anfrage kam und ich natürlich sofort Feuer und Flamme, dachte mir so, naja, einen schönen Kalender mit geilen NFL-Bildern hängt sich doch jeder gern auf, der mit der Liga was anfangen kann. Und hab dann eben in, ja, tagelanger Recherche so quasi unsere Bildagenturen durchgeschaut und irgendwie so ein wenig die Idee verfolgt, so den Football der letzten Jahre oder halt so gerade die deutsche Community aufzufangen, die jetzt natürlich noch nicht die ganz alten Geschichten vielleicht haben, aber deswegen sind da schöne Bilder drin von Brady und Co., geile Stadionaufnahmen, Fanbilder, also alles ein wenig so bunt gemischt mit jeweils ein, zwei Erklärsätzen darunter, um was es geht oder was es überhaupt in der Liga ankommt. Und ich finde, es ist ganz schön geworden. Und ja, da gibt es eben jetzt 10 zu verlosen. Also schöne Sache.
Für euch, für eure Wände, mit ganz viel Liebe, unter anderem ausgesucht von Grille, könnt ihr euch ein von 10 Kicker NFL-Kalender sichern. Was müsst ihr machen, um teilzunehmen? Ihr schreibt uns entweder eine Mail an icing@kicker.de. Icing, so wie Icing the Kicker, icing@kicker.de. Und schreibt gern rein in die Mail, entweder was hat euch in den letzten 100 Folgen Icing am besten gefallen, was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut an diesem Podcast, habt ihr vielleicht Ideen für die Zukunft, also ihr könnt da ganz frei entscheiden, was ihr uns schickt, und wenn ihr uns was schickt, seid ihr automatisch im Lostopf. Dasselbe gilt für Social. Wenn ihr diesen Podcast hört, solltet ihr jetzt schon auf den Instagram-Accounts des Kicker und der Footballerei auch das Gewinnspiel mit einem schönen Foto dieses Kalenders öffentlich sein und auch da bitte drunter kommentieren, warum ihr Icing mögt, was Icing vielleicht besser machen kann, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt. Alle, die entweder eine Mail schreiben oder kommentieren unter dem Social Post, nehmen automatisch teil. Und wir losen live on air sozusagen in der nächsten Folge von Icing the Kicker die 10 Gewinner, die 10 Gewinnerinnen aus. Die nächste Folge Icing the Kicker erscheint schon ausnahmsweise nächste Woche Mittwoch, also am 4. September, weil am Donnerstag, den 5. September, geht ja die NFL-Saison mit dem Kickoff-Game zwischen den Chiefs und den Ravens schon los. So habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit, euch darauf einzustimmen. Also macht gerne mit, ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zu tippen, und macht gerne mit bei dem, bei unserer Verlosung, bei unserem Gewinnspiel anlässlich der 100. Folge ein von insgesamt 10 Kicker NFL-Kalender zu gewinnen. 100 Folgen Icing the Kicker. Heute ist es soweit. Wir wollen auch ein bisschen in die Vergangenheit schauen und uns zurückerinnern. Was waren eigentlich unsere Highlights aus 100 Folgen Icing the Kicker? Und dort macht Detti jetzt den Anfang.
100 Folgen Icing the Kicker. Das bedeutet für mich vor allen Dingen Danke zu sagen. Danke an alle Hörer, dass ihr uns treu geblieben seid. Und ohne euch wird das Ganze nämlich relativ wenig Sinn machen. Und es bedeutet für mich, Danke zu sagen an alle meine Podcast-Kollegen. Denn die Sache macht mir nur deshalb so wahnsinnig viel Spaß, weil ich ausnahmslos alle Beteiligten wirklich sehr, sehr gern mag. Also auf die nächsten 100. Wenn man mich nach meinen Highlights aus 100 Folgen Icing the Kicker befragt, dann fällt mir zuallererst Grilles Quarterback Excel-Tabelle ein, als wir in einer Folge uns mit den größten Quarterbacks der Liga beschäftigen wollten und Grille dann auch noch den Backup vom Backup aus dem Practice Squad ausgepackt hat. Das fand ich sehr erfrischend. Und zum anderen, das ist noch gar nicht so lange her, hatten wir in einer Folge über Trucker-Filme gesprochen. Over the Top, Sylvester Stallone war also auch Part von Icing the Kicker. Und Marius Müller-Westernhagen, das hat er Kutsche zu verdanken, der dann auch noch Theo gegen den Rest der Welt, einen absoluten Filmklassiker, in den Ring geworfen hat.
Da war eine Menge dabei, Grille. Du wurdest explizit genannt mit deiner Excel-Tabelle und den Quarterbacks damals. Gibt's die noch oder hast du sie mittlerweile gelöscht?
Es gibt tatsächlich alle vorbereiteten Protokolle bei mir in dem Ordner Icing. Da sind alle Word-Dokumente drin und eben auch dieses eine Excel-Dokument, wo ja alle Quarterbacks drauf standen. Das ist dann damals ein wenig entgleist. Ich dachte mir, dann komm, ich bin im Flow. Ich muss alle erwähnen, die da irgendwie noch waren. Ich glaube, mit dabei war sogar Joe Flacco, der dann ja letztes Jahr auf einmal wieder auch aufgetaucht ist. Also da waren in den Untiefen von meiner Excel-Liste dann tatsächlich ein Golden Pick dabei.
Wenn man alle nennt, hat man einen richtig.
Ja. Sehr gut. Grille, mach du doch mal weiter. Was ist dir hängen geblieben aus 100 Folgen Icing the Kicker?
Ja, was natürlich am meisten hängen bleibt, Kutsche, wenn es schon von dir die Frage kommt, dann natürlich du mit deinen Einleitungen am Anfang. Da ist ja immer was Schönes dabei. Tag der Zuckerwatte, Tag der Süßigkeit, Tag der irgendwas. Das ist immer eine Überraschung, auch an die User da draußen. Wir in der Crew, die hier in jeder Folge mit dabei sind, wissen das auch nicht, was dein Kutsche da irgendwie heute aufzählt und vor allem nicht, wie Kutsche einsteigen wird, ob er jetzt eine Gesangseinlage, eine Truthahn-Einlage, Weihnachtslied, Geburtstagslied, also da ist immer ein riesen überraschender Moment für uns alle und es geht euch dann eben genauso da draußen wie wir, also wir wissen nicht, wie es losgeht und es ist natürlich für mich immer so das eines der großen Highlights, das von Anfang an eben dabei war und Kutsche hält es standhaft, auch wenn manchmal die Reaktion vielleicht darauf eher selber erwartet, dass alle jubeln und mit einstimmen und dann kommt manchmal so schweigende Leere, aber das ist auch
so
nur
beim Bau nix Witz.
Aber das ist auch nur Liebe am Ende, weil einfach mal selber geflasht ist, okay, geil, was hat er sich heute wieder ausgedacht? Also das ist so für mich einer der großen Momente.
Auch das könntet ihr zum Beispiel, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmt, noch per Mail oder unter den Social Posts schreiben, wie denn zukünftig mal eine Folge Icing the Kicker eröffnet werden soll. Michi, was ist dir hängen geblieben aus 100 Folgen Icing the Kicker?
Ich habe eine ganz konkrete Folge mir ausgesucht. Und Kutsche, nachdem es gerade so viel Liebe für dich war, habe ich eine Folge rausgenommen, bei der du nicht dabei warst. nein.
Endlich mal eine gute Folge.
Es war im Februar 2023, ich habe es nachgeschaut, Folge 44, weil ich dich da vertreten durfte, Kutsche. Und Jan, du warst auch mit dabei, ansonsten aber nur Detti. Da haben wir die Icing Honors gemacht. Weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, Jan. Mit unseren eigenen Kategorien, die wir vorher ausgewählt und dann in unserem Kreis auch gewählt hatten. Das hat schon irgendwie in der Vorbereitung total viel Spaß gemacht. Ja, Kutsche, du wirst es ja kennen. Man legt sich ja diese Einleitung ja dann schön zurecht. Du machst es besonders gut. Ich habe es dann auch mal versucht. Und da ich es ja nicht so oft mache, habe ich mir dann besonders viel Mühe gegeben und mir besonders schöne Sachen überlegt. Dadurch, dass es ja so eine Art Gala sein sollte, habe ich dann versucht, so die beiden, also Detti und Jan, auch so reinzuholen und anmoderiert. Er sitzt hier mit einem giftgrünen Smoking und einer gewagten Hochsteckfrisur und Detti sagt dann direkt, nee, ich sitze hier mit meinem Trainingsanzug von Esbjerg, dänischer Drittligist, und habe noch eine Giants-Kappe auf und ich denke mal so, ja, danke für nichts. Aber nein, also ansonsten war es trotzdem irgendwie eine sehr schöne Folge, die mir jetzt irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Die sehr viel Spaß gemacht hat. Ich weiß auch noch, dass ich dann irgendwie ganz spontan angefangen hatte. Wir haben ja dann immer die Kategorien, die Gewinner verkündet und ich hatte ganz zufällig, gar nicht geplant, neben mir noch so einen Briefumschlag auf dem Tisch liegen von irgendeinem Brief, den ich bekommen hatte und hab den dann immer aufgerissen, wenn ich dann einen Gewinner verkündet habe, um diesen Sound mit einzufangen. Und am Ende lag dieser Briefumschlag dann komplett zerrissen. Ich hatte keine Stelle, wo ich noch nicht reingerissen hatte, dann neben mir, weil es natürlich immer der gleiche war, den ich aufgerissen hatte. Also ich weiß nicht, Jan, ob du dich auch noch dran erinnerst. Aber mir hat es damals sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Folge.
Ich kann mich sehr gut dran erinnern und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass wir das letztes Jahr nicht gemacht haben. Es sollte wieder fest auf die Liste, dass wir das im Februar wieder einführen. Da war ja auch Brainfart of the Year und sowas. Genau. Da waren wunderbare Kategorien dabei. Das gehört eigentlich fest dazu. Kommt fürs nächste Jahr auf jeden Fall mit auf die Liste.
Dann darf auch Kutsche moderieren.
Dann mach du doch mal weiter, Jan. Dein Moment, dein spezieller Moment.
Ich habe nicht den einen Moment, ich habe tatsächlich drei.
Streber.
Ja, es hat aber auch alles seine Berechtigung. Der erste Punkt, den habe ich tatsächlich nur als Hörer mitbekommen, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Das war die Folge 48, als Kutsche das Quarterback-Karussell angeworfen hat. Da waren ganz viele Quarterback-Namen auf dem Markt, Veterans, Rookies, und du hast spontan in die Runde gefragt, wer landet denn jetzt wo? Ganz am Ende der Folge, eine sehr coole Kategorie, hat als Hörer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Als zweiten Punkt habe ich dann die letzte Super Bowl-Folge genommen, die wir direkt live nach dem Spiel aufgenommen haben. Da muss man bei mir dazu sagen, ich habe den Super Bowl davor krankheitsbedingt verpasst. Am Tag des Super Bowls einen positiven Test einer Krankheit bekommen, die wir jetzt nicht mehr erwähnen wollen. Deshalb konnte ich nicht in die Redaktion, musste meine Arbeit absagen. Die ganzen Snacks waren dann, konnte ich nicht teilen mit den anderen. Die lagen dann daheim rum. Das war richtig scheiße. Und letztes Jahr den Super Bowl wieder mit allen gucken zu können und danach noch die Live-Reaction mit euch aufzunehmen, das war so ein innerer Seelenfrieden. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, da mit Grille Ohr an Ohr die Kopfhörer geteilt. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener Abend. Und
auch ein romantischer Moment.
Ja, absolut. Also es hat nur der Kerzenschein gefehlt und dann wäre es perfekt gewesen. Und als dritten Punkt habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, was sehr, sehr viel Spaß macht, ist, wenn Kutsche immer diese Kulturtests macht mit uns jungem Gemüse und kennt ihr den Film und kennt ihr hier den Spruch und die Werbung und den Sänger, und manchmal sind wir einfach zu jung und haben keine Ahnung, aber manchmal landen wir auch im Treffer und können mitreden. Das macht auch immer sehr, sehr viel Spaß, ist nie was abgesprochen. Ich finde gerade diese spontanen Dinge, diese spontanen Wortwitze und mal eine halbe Minute aus dem Football-Universum raus, das ist das, was ja auch dazu gehört, macht sehr, sehr viel Spaß.
In diesen Momenten rettet mich Daddy dann immer, weil wir derselbe Jahrgang sind. Der ist genauso alt. Wir hören noch mal eben in eine weitere Sprachnachricht rein, nämlich von André.
100 Folgen einzigen Kicker. Wild. Danke, dass ihr uns immer so fleißig hört. Ohne euch bräuchten wir das natürlich gar nicht erst zu machen. Das Highlight ist für mich eigentlich weiterhin das Gesamtpaket, das dafür sorgt, dass ich mich immer wieder noch auf jede Folge freue. Und manchen nach Super Bowl-Folgen zuletzt jetzt mal abgesehen. Manche Dinge bleiben natürlich besonders im Gedächtnis. Kutsches Truthahn-Imitation schallt mir immer noch durch Mark und Bein. Schuans dicker Kater und Disco-Truppen, Grilles Weihnachtsmenüs. Da gibt's immer so viele Kleinigkeiten, die das Ganze echt liebenswert machen, würde ich sagen.
Danke dir, André. Auch da war eine Menge dabei. Konsti, was ist dein persönliches Highlight? Du bist ja ein bisschen später eingestiegen. Weißt du noch genau, was war deine erste Folge?
Meine erste Folge müsste mit Adrian Franke gewesen sein, vor dem Draft. Und genau da.
Mit dem besten Anfang.
Genau. Genau da. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich großer Fan des Drafts bin und mich gerne und viel damit befasse. Von daher sind meine zwei Top-Momente auch darum, neben dem Debüt natürlich, das muss ich schon mit reinnehmen, sind auch da angesiedelt. Einerseits der Mock-Draft, den Finn, Detti und ich vor dem Draft selber abgehalten haben. Die Vorbereitung allein darauf hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich mach das wirklich gerne mit viel Gedanken darum, wer würde jetzt zu wem passen, wer würde wohin passen. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und dann natürlich unsere Folge direkt im Anschluss an den Draft. Ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal bei Luis bedanken, der sich da in aller Herrgottsfrühe dann noch drum gekümmert hat, dass die Folge möglichst schnell rausgeht. Aber dass wir eben direkt nach dem Draft aufgenommen haben, das war schon sehr, sehr cool. Finn und ich noch in Düsseldorf nach unserem NFL-Event. Das war eine sehr, sehr coole Sache und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit dir natürlich auch, Kutsche.
Super, dass du Luis nochmal erwähnst. Konsti, Props gehen natürlich auch raus an Luis, der diesen Podcast immer schneidet und auch dann rechtzeitig auf die jeweiligen Podcast-Plattformen hochlädt. Finn sei auch noch positiv erwähnt. Der hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Ich hatte jetzt aber leider keine Chance mehr, sie mir anzuhören. War ein bisschen spät, Finn. Eigentlich war 9 Uhr Deadline. Du hast aber erst 9:45 geschickt. Strafe muss sein. Sarah sei auch noch erwähnt. Und alle, die hiermit zu tun haben mit diesem Podcast, danke natürlich auch an euch für euren leidenschaftlichen Einsatz. Mir geht es so ähnlich wie euch, Konsti und Jan. Ich finde auch diese Sonderfolgen immer direkt nach einem Event, sei es nach einem Draft irgendwie morgens um 5 oder nach dem Super Bowl, ähnliche Zeit. Das macht mir auch immer besonders Spaß, vor allem so die letzten Super Bowls. Ich weiß noch, das erste Mal, als wir das hier in diesem Rahmen gemacht haben, 2022, durfte ich diese Folge tatsächlich direkt vom SoFi Stadium aufnehmen in LA damals. Das weiß ich noch, da war ich nämlich vor Ort beim Super Bowl zwischen den Bengals und den Rams. 2023 waren wir bei einer Super Bowl Party des großen Footballerei-Sponsors und 2024 hab ich in Berlin den Super Bowl geguckt und dann immer direkt danach mit großer Emotion quasi den Super Bowl nochmal oder den Draft Revue passieren zu lassen. Das finde ich, sind eigentlich auch so die besten Folgen, weil natürlich sprechen wir uns inhaltlich immer ein bisschen ab bei jeder Folge, aber dort in diesen Folgen ist es dann irgendwie nochmal besonders emotional, weil es wirklich ein paar Minuten entweder nach Ende des Spiels oder nach Ende des Drafts ist, und es sei versprochen, das machen wir in der kommenden NFL-Saison auch mit euch am wenigen Minuten nach Ende des Spiels des Super Bowls 2025 in New Orleans. Apropos Super Bowl. Nächste Woche Donnerstag geht's los. Natürlich haben alle 32 Teams ein großes Ziel, nämlich den Super Bowl zu gewinnen. Bei einigen Teams ist es realistisch, bei anderen Teams eher unrealistisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es dieses Jahr sehr schwer zu tippen, weil es gibt so ein Team, meiner Meinung nach, das liegt auf der Hand, ist aber fast ein bisschen öde. Es gibt eigentlich auch noch ein zweites Team, das liegt auf der Hand, ist aber auch ein bisschen öde. Deswegen hatten wir uns gesagt, zum Abschluss der Jubiläumsfolge hauen wir jetzt einfach mal einen raus. Daran könnt ihr uns dann messen. Michi, mach du doch mal den Anfang. Stand jetzt auf dem Papier. Was sagt dein Bauchgefühl? Welche zwei Mannschaften werden sich, ich glaube, das ist der 8. Februar, am 8. Februar 2025 in New Orleans gegenüberstehen.
Ja, ich glaube, du hast es schon ganz richtig gesagt. Also der öde Tipp wäre einfach der aus dem letzten Jahr. Das sind für mich die beiden Favoriten eigentlich wieder, die 49ers und die Chiefs. Die Chiefs hatten halt eigentlich ein Down-Year letztes Jahr und sind halt trotzdem in den Super Bowl gekommen und haben dann am Ende noch gewonnen. Deswegen fällt es einem irgendwie schwer, die nicht reinzutippen. Ich habe es aber mal getan. Ich habe dafür aber die 49ers reingetippt, weil mit dem Kader und vor allem mit Kyle Shanahan, auch wenn ich die Packers gerne reintippen würde, vielleicht brauchen die noch ein, zwei Jahre. Ich glaube, die 49ers müssen auch irgendwie dieses Jahr. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht den genau gleichen Super Bowl nochmal tippen. Deswegen sage ich, die 49ers spielen nicht gegen die Chiefs. Und weil ich ja vorhin schon ein paar Hot Takes mit den Seahawks und den Cardinals rausgehauen habe, tippe ich mal eine kleine Überraschung und habe die Houston Texans in den Super Bowl getippt. Ich glaube, die Stephon-Diggs-Verpflichtung war richtig gut. Ich glaube auch, Daniel Hunter und Will Anderson, das könnte ein richtig geiles Pass-Rush-Duo geben. Deswegen glaube ich auch, dass die Defense sich verbessern wird. Derek Stingley, glaube ich, ist so ein Name, den ich echt auf dem Radar habe noch. Der kann den Schritt zum absoluten Top-Corner in der Liga machen dieses Jahr. Dann wird die Defense unter DeMeco Ryans auch gut sein. Und wenn sich dann CJ Stroud so weiterentwickelt, wie wir es alle erwarten, dann sehe ich das irgendwie gar nicht mal so unrealistisch. Es muss halt irgendjemand die Chiefs raushauen. Das ist halt immer das große Thema. Aber irgendwie traue ich es den Texans tatsächlich sogar zu.
Gut, halten wir fest. Darauf wird er auch dann fest genagelt. Michael Bächle sagt hier mit Houston Texans gegen San Francisco 49ers wird der Super Bowl 2025. Du warst überrascht, Grille. Dann mal gucken, ob wir überrascht sind, was du tippst.
Ja, ich bin irgendwie quasi spiegelverkehrt unterwegs. Ich kann mir nämlich einfach nicht vorstellen, dass in der AFC die Chiefs, ich habe es jetzt selber in den letzten Jahren immer mal, ja, jetzt sind sie, letztes Jahr sind sie fällig und immer wieder schaffen sie es und jetzt sind sie wieder besser aufgestellt. Deswegen kann ich mir auf der AFC-Seite irgendwie nicht vorstellen, dass die wieder irgendwie jemand die schlagen kann. Die Bills sind immer knapp davor und schaffen es doch nicht. Letztes Jahr der Super Bowl eigentlich eindeutig erst für die 49ers, schaffen es dann auch nicht. Also deswegen muss ich mit der AFC-Seite mit den Chiefs weiterhin gehen, aber auf der NFC-Seite, und da bleibt mein Gefühl von letztem Jahr, da habe ich irgendwie schon gedacht, die Packers gehen gegen die 49ers rein und können diesen Playoff-Fluch mal besiegen. Und deswegen schaffen sie es jetzt endlich auch einmal und gehen dann in das NFC-Finale gegen die Lions. Und da könnte ich mir dann aber vorstellen, dass die Lions, also dann die Packers schlagen. Und deswegen ist mein Super Bowl-Tipp die Detroit Lions gegen die Kansas City Chiefs.
Ich grätsche mal kurz rein, weil auch das ist mein Super Bowl-Tipp. Ich finde auch, du hast es gut, ja, du hast es gut erklärt, Grille. Es kann eigentlich keinen Weg an den Chiefs vorbeiführen, vor allem, weil sie noch stärker sind als letztes Jahr, vor allem auf der Receiver-Position, weil sie was Historisches schaffen können, nämlich ein Freepeat. Und da werden allen voran Patrick Mahomes, Travis Kelce und Andy Reid alles für tun, weil sie auch damit einen gewissen Tom Brady zum Beispiel und die Patriots und Bill Belichick überflügeln können. Und dann würde ich es tatsächlich den Lions wünschen, weil sie haben es verdient, letztes Jahr das erste Mal seit 30 Jahren ihre Division gewonnen, bis ins NFC Championship Game gekommen. Jetzt kommen sie in den Super Bowl. Also ich gehe da auch mit. Jan, dein Super Bowl-Tipp?
Ich grätsch gleich hinterher. In der AFC fehlt mir auch die Fantasie, wer da die Chiefs vom Thron stoßen soll. Deshalb habe ich mich eher auf die NFC konzentriert und da ein bisschen nach Gründen gesucht, ob die 49ers nach der erneuten Super Bowl-Niederlage vielleicht in so einem kleinen Loch sind. Sie hatten letztes Jahr schon einen überragenden Kader. Was soll da noch passieren, damit sie endlich den nächsten Schritt gehen können? Jetzt haben sie ein bisschen Vertragsstruggle. Was ist mit Ayuk? Was ist mit Williams? Die Eagles sind letztes Jahr nach dem 10-1 komplett eingebrochen hinten raus. Ob sie da sich auch nochmal steigern können, auch ein Fragezeichen. Cowboys ohne Dan Quinn, was ist mit Dak Prescott? Da ist eigentlich auch wieder abzusehen, dass in den Playoffs irgendwas komplett schief geht. Und deshalb habe ich auch die Lions am Zettel. Die haben eine geile Truppe, die haben ordentlich Geld in die Hand genommen. Die sehe ich in der NFC vorne.
Nachdem Mir wurden jetzt gerade so ein bisschen die Picks geklaut. Genau, das wäre nämlich auch mein Pick gewesen mit den Lions. Aber dann mache ich einfach was Wildes und schmeiß noch einen komplett neuen Namen in den Raum. Ich, und das tut mir als Patriots-Fan natürlich weh, aber ich halte wirklich viel von den Dolphins. Und wenn ich ein komplettes Hot-Take raushauen soll, dann sag ich, dass der Super Bowl Lions gegen Dolphins wird. Einfach, um mal ein bisschen was Neues zu haben.
Aber du hättest eigentlich auch die Chiefs gegen die Lions gehabt.
Genau. Es führt für mich einfach keinen Weg dran vorbei, wie ihr gesagt habt. Und sie sind eben noch stärker als im letzten Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer die Chiefs schlagen kann. Auf Dauer, glaube ich, wird das schwierig werden über diese Saison. Aber wenn, wie gesagt, ein Dark Horse-Kandidat, dann kann ich mir schon vorstellen mit der Offensive von Miami, dass es passieren kann.
Ist jetzt natürlich spannend, weil Daddy in seiner Sprachnachricht die Bills vorne hatte. Da freue ich mich natürlich auf die nächste Folge, weil Urlaub hin oder her, das muss er natürlich auch begründen.
Genau diesen Tipp hören wir uns jetzt mal kurz an.
Mein Super Bowl-Tipp, Hashtag jetzt oder nie, ich habe es schon mal erwähnt. San Francisco 49ers gegen die Buffalo Bills. In diesem Sinne, weitermachen. Und Grüße aus Dänemark. Ciao, ciao.
Jan, 49ers, Bills, also die Bills. Habe ich gar nicht auf dem Zettel, zumindest was den Super Bowl angeht in dieser Saison. Wie geht's dir?
Wenn man sich den Wide Receiver Room anschaut, dann ist es natürlich ein ganz anderes Bild als letztes Jahr. Josh Allen hat einiges zu beweisen. Ich glaube, der ist heiß wie Frittenfett, zu zeigen, dass das letztes Jahr nicht das wahre Bills-Gesicht war, dass er noch viel, viel mehr geht. Ich finde den Pick gewagt, aber auch sehr charmant. Also man weiß, wenn Josh Allen einmal heiß läuft, dann kann der gegen jedes Team dieser Liga gewinnen. Dann kann er laufen, dann kann er werfen. Ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, sehe da aber die Chiefs noch vorne.
Ja, ist natürlich ja, immer einfach, jetzt auf dem Pick rumzuhauen von dem, der nicht da ist. Aber ich sehe die Bills irgendwie auch überhaupt nicht im Super Bowl dieses Jahr. Wen ich noch so ein bisschen auf dem Zettel hatte, ich weiß nicht, ob das bei euch auch eine Rolle gespielt hat, sind die Cincinnati Bengals, wenn jetzt Joe Burrow wieder fit ist. Und den Bengals, das ist halt so ein Team, den würde ich zutrauen, die Chiefs rauszuhauen. Aber ich würde sie ihnen auch zutrauen, dann gegen ein anderes Team, wie zum Beispiel die Texans, rauszufliegen.
Ich weiß nicht so genau, die Bengals jetzt neuerdings mit Zach Moss auf der Running Back Position als Nachfolger von Joe Mixon, da fehlt mir irgendwie noch.
Ja gut, aber die Chiefs haben ja auch oft genug mit No-Name Running Backs den Super Bowl gewonnen. Also ich glaube auf der Running Back Position.
Muss mich ja nicht gleich anschreien.
Kann man ja auch mal sich zurückerinnern. Letztes Jahr hatten wir ja auch unsere Super Bowl Predictions und da hatten ziemlich viele die Bengals von uns auf dem Zettel auf den Social Media Grafiken. Da kam auch in die Kommentare, ob da jetzt der Bengals Hype Train bei der Footballerei und in der Kicker-Redaktion ausgebrochen ist. Und ja, mit den ersten Verletzungen von Joe Burrow noch vor der Saison waren diese Picks eigentlich schon ziemlich dahin und alle zerschossen. Also da müssen wir uns dieses Jahr wirklich was anderes überlegen und hoffen, dass die Quarterbacks zumindest verletzungsfrei mal die Preseason und die ersten Wochen überstehen.
Daddy ist heute in 2 Wochen das nächste Mal bei Icing the Kicker dabei. Vielleicht haben die Bills dann schon ihr erstes Saisonspiel deutlich gewonnen. Dann kann er ja nochmal Stellung dazu beziehen, wie er das meinte. Ein bisschen ausführlicher mit den Bills. Wir haben noch eine letzte Einschätzung und zwar von André.
Mein Super Bowl-Tipp kurz und schmerzlos. 49ers gegen Ravens. The Quest for Six ended. Vielleicht.
So, was sagt ihr denn dazu? Natürlich, als 49ers-Fan bringt er die 49ers ins Rennen. Das haben ja auch hier ganz viele von uns. Aber zusätzlich grillen noch die Ravens. Was sagst du denn dazu?
Ja, auch da fehlt mir irgendwie ein wenig die Fantasie. Auch da habe ich schon immer mal auch letztes Jahr gedacht, es geht weit. Es war wieder eine starke Regular Season, aber irgendwie in den Playoffs mag es nicht so ganz funktionieren mit Lamar Jackson. Das muss er mir dann auch erstmal beweisen. Deswegen kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass die Ravens dann das jetzt ausgerechnet in dem Jahr. Ich hatte sie irgendwie letztes Jahr noch stärker auf dem Zettel und das war dann in den Playoffs leider auch wieder eine Enttäuschung irgendwie. Ja, und zu seiner Quest for Six, natürlich träumt er da davon, aber für mich ist dann eben irgendwie hängen geblieben, dass es gegen die Packers und gegen die Lions zweimal knapp war, das haben sie dann auch gewonnen, aber dann diese Riesenführung im Super Bowl auch nicht über die Zeit gebracht, also letztes Jahr wäre irgendwie der Moment da gewesen, du gewinnst diese 2 knappen Spiele schon, bist dann im Super Bowl und hast so eine deutliche Führung und weißt eigentlich, okay, jetzt ist sie nochmal alle Alarmknocken an, weil die Chiefs sind eben Comebacker und dann schaffst du es trotzdem irgendwie nicht, deswegen glaube ich, dass es da vielleicht schon früher endet in der kommenden Saison.
Bei den Ravens ist halt mit King Henry noch ganz spannend, wie der nochmal vielleicht auch in den Playoffs mit all seiner Erfahrung und seiner Kraft, gut, wir wissen alle, Verletzungen und Alter werden früher oder später vielleicht doch noch auch ihm in die Quere kommen, aber ich glaube vor allem in den Playoffs kann eben Derrick Henry schon nochmal eine Waffe sein, die die Ravens auf die nächste Stufe bringen kann. Wie gut Lamar Jackson unter dem Druck dann performt, das ist eine andere Sache.
Auf der anderen Seite des Balles spannend, wie die Defense ohne Mike McDonald und zum Beispiel Patrick Queen performt. Letztes Jahr in fast allen defensiven Kategorien in den Top 5 dabei, wie groß der Impact von Mike McDonald war und wie das der Kader ohne ihn auffängt. Auch sehr spannend zu sehen.
Apropos Spannung, und da komme ich jetzt nochmal zum Gewinnspiel. Ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben an icing@kicker.de oder unter den Social Post euren Super Bowl-Tipp kommentieren. Auch das ist eine Möglichkeit. Lasst uns wissen, was ihr denkt.
49ers gegen Chiefs ist verboten.
Und alle, die nicht drunter schreiben, Jaguars gegen die Giants, werden automatisch gebannt. Das wird eher nicht passieren, oder? Was meint ihr? Macht mir mal ein bisschen Hoffnung.
Jaguars haben eine größere Chance als die Giants, würde ich sagen.
Immerhin.
Ich bin gerade, sollen die in der Halbzeit irgendwie so ein Flag-Football-Spiel austragen? Oder wie sollen die in den Super Bowl? Was für eine Rolle hast du da?
Ja, Danny Dimes, der, wie heißt dieses Spiel, wo man Boccia, der fummelt ja so gern, weißt du? Der wirft dann den Football so ein bisschen über den Boden und versucht irgendwo ranzukommen. Das ist dann die Halbzeitshow von Danny Dimes 2025 in New Orleans.
Da gab's doch diese lustige Trainingsübung, war das bei den Ravens, glaube ich, ne? Die haben den Rasen geflutet und dann den Ball reingeworfen und die Spieler mussten dann sliden und den Ball erobern, um quasi so einen Fumble Recovery zu machen. Das war ganz witzig.
Aber gab's da nicht auch eine ähnliche Übung bei den Jaguars, wo Trevor Lawrence so ziemlich jeden Ball verloren hat?
Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Konzi, hilf mir nochmal kurz, Vikings, du, ne?
Ich? Nö, ja? Das ist Finnes Vikings. Ich bin Patriots. Du?
Was war nochmal deine Mannschaft?
Patriots.
Patriots.
Oh.
Ja.
Oh.
Ich weiß.
Also die Jaguars sind auch besser als die Patriots. Das werfe ich noch rein für dich, Kutsche.
Dankeschön.
Das kann man wohl so behaupten.
Na, auf die Patriots bin ich auch gespannt. So, liebe Leute, das war die 100. Folge. Langsam muss ich aus meinem Smoking und aus meiner Fliege raus. Das drückt so am Hals. Ich habe versucht, schon die ganzen letzten Minuten auszurechnen, wann ungefähr die 150. Folge dran sein müsste. Dadurch, dass wir jetzt wieder wöchentlich senden, also sagen wir mal 26 Wochen, 126, dann wieder 2 wöchentlich. Ich schaff's einfach nicht. Also irgendwann feiern wir die 150. Folge. Ist da jemand in Mathe besser? Wann ungefähr, in welchem Monat müsste die 150. Icing the Kicker Folge sein? Weiß das jemand?
Also wer das in die Kommentare schreibt, der hat den ersten Kalender schon mal sicher.
Ja, auch gut. Sehr gut. Also, das wird hoffentlich nicht das letzte Jubiläum gewesen sein. Wir fassen noch mal kurz zusammen. Also, ihr könnt mit uns ein NFL-Tippspiel bestreiten, nämlich auf der Kicker-Seite. Den Link findet ihr in den Shownotes oder in Kürze oder vielleicht auch jetzt schon in Social Media, höchstwahrscheinlich, vermute ich mal, in der Instagram-Story des Kicker. Ihr könnt einen von 10 Kicker NFL Wandkalender gewinnen, die mit viel Liebe die Motive von Grille ausgesucht wurden. Dafür müsst ihr entweder eine Mail schreiben an icing@kicker.de oder auch auf Social Media euch beteiligen. Nächste Woche Mittwoch kommt die nächste Folge raus. Das ist der 4. September. Dort live on air sozusagen werden wir die 10 Gewinner, die 10 Gewinnerinnen ermitteln. Und Achtung, nicht wundern, ab nächster Woche erscheint Icing the Kicker auch in neuem Design. Zum Start der neuen NFL-Saison haben wir nämlich neue Templates, also unter anderem auch eine neue Optik bei unseren Podcast-Coverbildern. Es wird ein bisschen heller, Jan. Das kann man so sagen, oder?
Das kann man verraten, ja. Es war mal an der Zeit, den aktuellen Kicker auf dem Cover zu verabschieden und mal ein paar neue Gesichtern die Bühne zu geben.
Also, 100 Folgen, altes Cover, ab Folge 101 nächste Woche, neues Cover, ein bisschen heller, erschreckt nicht. Der Inhalt ist derselbe. Außen Toppets, innen Geschmack. Das war jetzt
unbezahlte Werbung. War das nicht auch, um jetzt Kutsche mal auf wieder deine Oldie-Reminiszenzen zurückzukommen, war das nicht ein Album von den Fantastischen Vier? Außen Top-Hits, innen Geschmack?
Ja, das stimmt, genau. Das kann gut sein. Ja, die haben Geschmack, die Fantastischen Vier. Auch ungefähr mein Alter mittlerweile. Gut, ihr vier. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Alles gut.
Finn, nochmal kurz. Finn, bitte einmal aufstehen. Tut uns leid, war keine Absicht, aber du hast ein bisschen zu spät gesendet. Vielleicht können wir in der 150. Folge dann deine Sprachnachricht unterbringen. Gut, wen von euch begrüße ich hier nächste Woche? Wer ist dabei Mittwoch? Einmal Finger heben, bitte.
Ich weiß es nicht auswendig. Gut möglich, dass ich dabei bin. Ich lebe nur für den nächsten Tag.
Ihr solltet jetzt mal Grille sehen, wie er plötzlich hektisch zum Telefon gegriffen hat, um zu checken, ob er dabei ist. Ich bin gespannt. Und Grille?
2 Sekunden. Week 1 ist Coach Schuan wieder dabei, Jan und Thomas Müller.
Ah, guck. Sehr gut. Jan, dann sehen wir uns wieder, Coach Schuan. Der deutsche Bundestrainer der Herrennationalmannschaft ist am Start. Und Thomas Müller, nicht der von den Bayern, sondern der vom Kicker. Nicht wundern. Noch ein schlechter Flachwitz ganz am Schluss. Super. Konsti, Jan, Grille, Michael, vielen Dank für euren Einsatz in den letzten 100 Folgen und alle Stellvertretenden, die heute nicht dabei sind, und auch Dank für euch, auch hinter den Kulissen. Danke euch fürs Zuhören, ihr seid die geilsten. Nächste Woche Montag könnt ihr uns wieder Fragen für die nächste Folge kurz vorm NFL-Start schicken. Das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann, ciao.
Ciao.
Ciao. Servus. Ciao zusammen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ready to elevate your everything shower? Meet Osea's new Undaria Algae Body Wash. This pH-balanced, plant-based formula gently cleanses without stripping your skin. Featuring the all-natural, citrusy fragrance of their best-selling body oil, Undaria Algae Body Wash transports you to a tropical paradise, indulging your skin and senses. It's the scent of summer year-round. Elevate your shower ritual with Osea. Get 10% off your first order with code SEAWEED at oseamalibu.com.